Sie hören das Radio 1 Medienmagazin genau am 9. Juli 2011 und bei manchen steht dieser Tag auch im Kalender für eine Reportage im Ersten der ARD. Nur so viel, sie beginnt erst in 11 Minuten. Hören wir vorher noch, was die freien Journalisten Hajo Seppelt und Robert Kempe, denn sie waren kürzlich als erste ausländische Journalisten auf Einladung in der koreanischen Volksdemokratischen Republik in Nordkorea, also was sie über den Sport dort zu berichten haben. Und hören wir mal ganz kurz rein, so war die Atmosphäre jetzt in diesen Tagen?
Aber gewalttätig. So wie Panzerketten.
Das ist der Schnittraum gewesen in Berlin-Charlottenburg. Und dort hat man schon natürlich auch versucht, mit Musik die Bilder zu unterstützen. Und wie gesagt, der Film läuft gleich. Hören wir vorher von Ihnen, Sie waren 6 Tage in Nordkorea, wie Sie sich vorbereitet haben. Denn man will sich ja nicht, und das sind ja die Klischees, die man da haben kann, in die Propaganda offiziell einspannen lassen.
Das war schwierig. Also wir haben uns schon mit Kollegen auch unterhalten. Wir hatten auch Kontakt zum ehemaligen Asien-Korrespondenten der ARD. Mit denen hatten wir schon mal im Vorfeld auch, als wir das Projekt geplant haben, auch gesprochen, was er für Hinweise hat, für Ideen hat. Wir haben uns auch mit Filmemachern, die dort mal vor Ort waren, unterhalten, aber auch mit Fotojournalisten, auf was wir uns da ungefähr einstellen müssten. Und dennoch sind wir letztendlich eigentlich ohne klare Vorstellung dorthin gefahren, weil alles, was man da erzählt bekommen hat, kann man sich ja schon für unsere Arbeitsweise, auch die eigentlich sonst üblich ist für eine journalistische Arbeitsweise, natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie das da drüben dann abläuft.
Aber man kommt ja dennoch nicht umhin, sein eigenes Bild, was man mit sich trägt, nämlich Diktatur, geschlossene Gesellschaft, Propaganda, Hunger, Elend auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich dieses, was man vielleicht aus maoistischen Filmen kennt, diese Gehirnwäsche den ganzen Tag durch Propaganda. Das ist ja das Klischee, was man im Kopf hat. Wie kann man sich dennoch öffnen, dass man in der Tat Neues entdeckt und vielleicht auch eine andere Seite von Korea mitbringt, die möglicherweise auch da ist?
Das ist ja eigentlich der Kampf, den es dann auszutragen gilt bei einem solchen Projekt. Natürlich gibt es Klischees über Nordkorea. Wie soll es auch anders sein, wenn man nicht die Möglichkeit hat, in dieses Land zu kommen und wenige Informationen nach außen dringen, dann tragen die irgendwann auch einen klischeehaften Charakter. Das ist halt einfach so. Man kommt dorthin und man muss das ein bisschen differenzieren. Tatsächlich ist es auf der einen Seite so, dass wirklich viele Klischees auch zutreffen. Das kann man nicht abstreiten. Es ist eben eine Militärdiktatur. Es herrschen Führerkult und Diktatur in extremem Maße. Es ist so, dass dieses Nahrungsmittelproblem schon, auch wenn man uns das nicht zeigen möchte, an der einen oder anderen Ecke sehr offenkundig wird. Also die Nahrungsmittelknappheit, das ist das eine. Es ist alles inszeniert dort für uns gewesen, das muss man auch sagen. Überall, wo wir gedreht haben, in Sportschulen, in Regierungsorganisationen wie dem Ministerium für Sport und Körperkultur oder beispielsweise auch in Elitesportschulen oder bei Fußballspielen. Überall war das so. Aber das Interessante ist eben, und das ist das Schöne am Fernsehen, das ist das Beeindruckende, das ist die Möglichkeit, die Fernsehen bietet, dass man eben auch durchaus zwei Bilder sehen kann. Auf der einen Seite die Inszenierung, auf der anderen Seite aber auch der Blick in die Gesichter der Menschen, den einen oder anderen Augenblick, den man festhalten kann, wenn man plötzlich feststellt, dass sie ein Stück weit auch aus dieser Propagandamaschinerie herausbrechen. Insbesondere bei Kindern wird das dann sehr deutlich. Und ich glaube, dass das Faszinierende für mich bei dieser Reise war, auf der einen Seite diese Propaganda zu sehen, auf der anderen Seite aber eben auch Momente festhalten zu können, wo man auch sehr ganz normale Dinge erlebt hat. Das war nicht viel, aber wenn es dann mal kam, dann war das schon sehr beeindruckend. Vor allem in den Schulen, wo die Kinder halt waren. Das war für mich ein unvergessliches Erlebnis.
Stichwort Inszenierung viel. Also natürlich, das ist, damit muss man rechnen, dass wenn man staatlicherseits die Gelegenheit hat, dort zu drehen, dass bestimmte Bilder einem präsentiert werden. Wie groß war dann die Freiheit, auszubrechen aus dieser Inszenierung und, ich sag mal, eine zweite Kamera mitlaufen zu lassen oder mal in die Seitenstraße zu gehen oder auch mal abends aus dem Hotel einfach abzuhauen?
Das war sehr schwierig, weil man muss sich vorstellen, auch als wir angekommen sind, schon am Flughafen, man hat uns dort abgeholt, hat man uns eigentlich gleich im Bus erzählt, was eigentlich nicht möglich ist für uns. Das war zum einen, die Möglichkeit wurde uns genommen, überhaupt Militär dort zu drehen, das heißt Soldaten oder militärische Anlagen wie Kasernen, was relativ schwierig ist, weil die sich dort überall im Stadtkern bewegen, die Soldaten zum einen, und weil Kasernen auch direkt in der Innenstadt von Pyongyang eigentlich überall sind. Das wurde uns, wie gesagt, untersagt, und auch die Möglichkeit eigentlich ich sag mal, aus dem Hotel zu gehen, das war nicht möglich. Wir durften uns nie alleine in der Stadt bewegen. Es ist Ausländern untersagt, einfach so sich durch die Stadt zu bewegen. Das hat man.
Und ihr fallt ja auf durch die europäische Erscheinung, klar.
Das auch. Wir mussten auch zur Erkenntlichmachung noch Armbinden tragen, wo drauf stand ausländischer Journalist oder Presse. Also die mussten wir auch anlegen, damit wir für jeden praktisch ja erkennbar sind in der Stadt, wo wir herkommen.
Und dazu muss man noch sagen, dass wir mit den Leuten ja auch nicht sprechen durften. Es ist so, man darf quasi mit Nordkoreanern nicht in Kontakt treten. Das wird uns von den Begleitern, die uns am Flughafen abholten und uns dann eigentlich wieder entließen, als wir das Land verlassen haben nach 6 Tagen. Wir waren also unter einer Rundum-Überwachung und wir konnten mit den Leuten kaum reden. Wenn, dann war es nötig, eine lange Vorbereitung dafür zu haben. Also es musste quasi beantragt werden. Das haben wir natürlich nicht immer machen können. Wie soll das anders möglich sein beim auch spontanen Drehen? Aber es ist ja auch Nordkoreanern per Strafandrohung untersagt, mit Ausländern zu reden, ohne weiteres. Das muss eben alles bürokratisch geregelt werden. Wenn die das tun, riskieren die wirklich auch harte Strafen, bis hin zu Arbeitslagern. Also das muss man halt auch wissen, wenn man sich in diesem Land bewegt. Und man muss halt auch wissen, ob man Leute möglicherweise in Gefahr bringt mit dem, was man dort tut. Also es ist wirklich ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt.
Inwieweit hattet ihr denn eigene Dolmetscher mit vor Ort? Denn ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man dort Fragen stellt, die Übersetzung kommt, dass man dann irgendwas erzählt bekommt, was vielleicht dann nicht richtig übersetzt wurde, oder?
Ja, also eigene Dolmetscher hatten wir davor angefragt, ob wir jemand Eigenes mitbringen dürfen. Das wurde uns untersagt. Es hieß, dass der bereitgestellt wird. Und es war in der Tat so, dass uns, wie gesagt, 3 Leute erwartet hatten am Flughafen. 2 davon haben fließend Deutsch gesprochen. Einer davon war dann auch als unser Übersetzer tätig in den Interviews, die wir geführt haben. Aber uns war natürlich von Anfang an klar, dass wir diese Sachen gegenchecken müssen. Also, dass man sich darauf nicht verlassen kann, hat sich dann auch rausgestellt in 1-2 Situationen, wo offensichtlich auch manipuliert wurde, so dass man, das wird man in dem Film dann auch sehen, ein Kind im Fußballer offen gesagt hatte, was er eigentlich antworten soll auf unsere Frage, die wir dann ihm gestellt haben. Und auch andersweitig hat man uns teilweise mitgeteilt, dass wir Fragen, die wir gestellt haben, auch an Offizielle, an Funktionäre, hat man uns einfach mitgeteilt, dass man die Frage nicht stellt. Also eine ganz lapidare Frage, wie viel investiert Nordkorea jährlich ins Sportsystem, wurde zu uns gesagt, nein, diese Frage stellt man hier nicht. Ja.
Oder eine Frage zum Spiel Nordkorea gegen USA bei der Weltmeisterschaft. Wir wollten einfach nur wissen, welche Bedeutung ein solches Spiel hat, auch aus politischer Sicht. Da hat es dann geheißen von unserem Übersetzer, diese Frage sollten wir bitte nicht stellen. Also es wurde auch richtig eingegriffen. Das war übrigens das Interessante, nicht nur die Dreherlebnisse, die wir hatten, sondern ehrlich gesagt auch die Diskussionen oder auch die Gespräche, die wir abseits von den Terminen mit unseren Begleitern geführt haben, abends im Hotel. Die waren ja auch im Hotel die ganze Zeit bei uns, haben auch auf derselben Etage im Hotel mit uns geschlafen, die Nacht in ein Zimmer nebenan. Sonst war übrigens kein Mensch da, nur die und wir. Also es war schon sehr gespenstisch. Aber die Gespräche, die wir mit ihnen geführt haben, da war auch deutlich spürbar, dass die anscheinend, muss ich sagen, von dem, was in diesem Land passiert, komplett überzeugt sind. Zumindest tun sie so. Und das fand ich dann am Ende sogar sehr spannend und aufschlussreich zu sehen, wie Menschen dann halt auch ihr Land verteidigen und auch glauben, dass das, was dort passiert, aus deren Sicht gut ist. Und dazu muss man sagen, in einem Land, in dem es kein Internet gibt, das ist das einzige Land auf der Welt, das nicht an Internet angeschlossen ist, und zwar überhaupt nicht, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen für die Hierarchen in dem Land, in dem es quasi keine Telefonverbindung ins Ausland gibt, in dem es keine freie Presse natürlich gibt, in dem man kaum ausländische Fernsehsender oder Radiosender empfangen kann. Und wenn man es tut, dann macht man sich strafbar. Wenn man das alles sieht, dann kann man auch verstehen, wie sollen sie es denn auch anders beurteilen können in einem solchen Land, in dem es keine Möglichkeit des Vergleichs gibt.
Aber dann bleibt für mich jetzt die provokante Frage an euch, was sind denn diese Aufnahmen dann wert, wenn man sozusagen nur die genehmigte Sicht in eurem Film sieht? Oder sieht man was anderes? Weiß ich nicht.
Das ist natürlich dann die journalistische Herausforderung, dass man diese Bilder dem Zuschauer, die man selber präsentiert bekommt, natürlich dann einordnet in den Kontext. Und das ist auch die Schwierigkeit, eben dann auf Bilder eigentlich auch zu vermitteln, was man da jetzt nicht sieht im Bild, aber was sich praktisch daneben abspielt und inwieweit man eben das Gesehene oder das Bild, das was auch der Zuschauer mitbekommt, eben dann in das große Ganze irgendwie einbetten muss.
Wir müssen den Sport in Nordkorea auch aus unserer Sicht einbetten in die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die sind ganz wichtig und deswegen ist dieser Film eben etwas, was quasi durch das Brennglas des Sports dokumentiert, was in diesem Land sonst noch so aus dem, was wir dort erleben konnten, natürlich begrenzt, was da sonst noch abläuft. Also insofern glaube ich, es ist ein Film, wie das häufig übrigens bei Sportthemen so ist, wo Sport als Blaupause benutzt wird, um gesellschaftliche Rahmenbedingungen oder gesamtgesellschaftliche Bedingungen zu transportieren.
Ja, besser kann es gar nicht klappen. Gleich in wenigen Sekunden also die Doku Sport in Nordkorea. Umschaltbefehl für das erste ARD jetzt. Und das Medienmagazin können Sie auch per Podcast weiterhören, denke ich mal. Oder Sie programmieren einfach Ihren Rekorder. Aber für alle, die jetzt live bei mir bleiben wollen, gleich mehr zur Unabhängigkeit des zweiten deutschen Fernsehens.